Wofür bist du dankbar? Was sind die wirklich großartigen Punkte in deinem Leben, Dinge, wofür du von ganzem Herzen Gott ein Danke sagen kannst? Ich möchte euch heute eine Predigt halten, die ihr auch schon mal gehört habt. Es ist schon 6 Jahre her. Von daher weiß ich nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wenn ihr die Präsentation seht, vielleicht schon über ein paar Punkte. Und es ist eine Predigt, die den Gedanken von Dankbarkeit aufgreift, allerdings von einer sehr überraschenden Seite, von einer unerwarteten Seite. Und ich möchte starten mit der Präsentation und ich hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme, nämlich meinen Bildschirm hier so mit euch zu teilen. Lukas, kannst du mir da helfen, dass ich das freigeben kann? So. Jawohl. So. Und jetzt glaube ich, seht ihr das, gell? Ja, ich habe eine Frage. Wer kennt diese Figur, die auf der Präsentationsfolie erscheint? Wer weiß, wer das ist und was diese Person symbolisiert? Kurze Meldung mit Winkern am besten, wenn ihr das Video angeschaltet habt.
Also Familie Kunz hat gerade in den Chat geschrieben, Justitia.
Jawohl, das ist Justitia, richtig. Wer ist Justitia, Max? Ah, jetzt hat Max sich wieder auf lautlos geschaltet oder Lukas ihn?
Ja, soll ich sagen?
Ja.
Römische Göttin des Rechts, die blind die Person nicht achtet, die die Waagschale gerecht hält, aber auch Recht spricht und das Schwert benutzt, wenn
Jawohl.
nötig.
Jawohl. Ja, sehr gut. Da merkt man, dass die Allgemeinbildung doch vorhanden ist bei vielen von uns. Justitia, die Göttin des Rechts, der Gerechtigkeit. Und es zeigt, dass sie gerecht ist, weil sie eine Binde vor den Augen hat, also nicht die Person ansieht und somit auch nicht weiß, ob jemand arm oder reich ist, wie er aussieht, ob er hübsch ist oder nicht so hübsch, sondern sie urteilt gerecht. Und damit auch die Waage, wo man merkt, da kommen die Anklagepunkte hinein und da kommen aber auch die, die zur Freisprechung beitragen können. Und es wird gerecht gerichtet. Ja, ich möchte mit diesem Bild einsteigen und möchte mit euch gemeinsam heute Morgen einen Psalm betrachten, der diese Gerechtigkeit uns vor Augen führt, und zwar eine Gerechtigkeit, die uns etwas lehren möchte. Und jetzt seid ihr wieder am Zug. Ich hatte ja am Anfang des Gottesdienstes gesagt, dass mich drei Leute unterstützen können beim Lesen von diesem Psalm. Und das allererste, was wir lesen möchten bei diesem Psalm, das sind die Verse 1 bis 6. Gibt es jemanden unter uns, der mit uns gemeinsam diese Verse liest? Psalm 50? Psalm 50, die Verse 1 bis Vers 6. Bitte einmal kurz melden, dann kann.
Ich würde gern.
So, ist da jemand? Psalm 50, Verse 1 bis Vers 6.
Ich würde ihn lesen.
Super, John.
Doch. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich es lesen soll.
Was war es nochmal? 1 bis 6?
Jawohl.
Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, spricht. Sein Ruf ergeht an alle, die auf der Erde wohnen. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Vom Zion aus, dem Berg von vollendeter Schönheit, erscheint er im herrlichen Glanz. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Verzehrendes Feuer geht ihm voran. Gewaltige Stürme brausen rings um ihn. Himmel und Erde ruft er als Zeugen, wenn er über seinem Volk zu Gericht sitzen wird. Er sagt: Versammelt euch vor mir alle, die ihr treu ergeben seid. Alle, die mir ihre Opfer dargebracht und dabei den Bund mit mir geschlossen haben. Der ganze Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist. Er selbst hat den Platz des Richters eingenommen.
Dankeschön. Also Justitia, die Göttin der Rechtsprechung, der Gerechtigkeit. Wir erleben hier in diesem Psalm 50, dass Gott als Richter hereinkommt in den Richtsaal. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor Gericht war. Es gibt ja da verschiedene Leute, die sollten bei einem Gerichtsprozess anwesend sein. Zuerst mal natürlich derjenige, der angeklagt ist, der irgendwas verbockt hat oder auch nicht. Der Angeklagte sollte da sein. Dann sollte natürlich derjenige oder diejenigen da sein, die diesen Mann angeklagt haben, die etwas vorzubringen haben. Auch Zeugen sollten da sein, die etwas belegen können, die etwas gesehen haben, etwas gehört haben. Und dann sollte natürlich auch ein Verteidiger da sein, der diesen Angeklagten verteidigt. Und wer auf jeden Fall da sein sollte bei einem Gerichtsprozess, ist die allerwichtigste Person vor Gericht. Das ist nämlich der Richter höchstpersönlich. Und der kommt für gewöhnlich erst dann rein, wenn alle anderen schon versammelt sind. Also alle sitzen im Gerichtssaal auf ihren Plätzen, unterschiedlich verteilt, vielleicht sogar mit polizeilicher Bewachung oder so, in Handschellen, ich weiß es nicht. Und ganz zum Schluss, wenn alle parat sind, dann geht die Tür im Hintergrund auf und wer dann reinkommt, das ist der Richter. Und wenn der reinkommt, dann erheben sich alle. Das ist so ähnlich wie bei einer Hochzeit, nur da freut man sich nicht so sehr, sondern da weiß man, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es so richtig zur Sache. Und man weiß auch, dass dieser Richter am Ende das Urteil fällt. Der hat alles in der Hand. Auf den kommt es jetzt drauf an. Also wenn der einen schlechten Tag hat, dann wehe mir. Aber dieser Richter ist eine unglaublich wichtige Person. Und genau diese Szene erleben wir hier in Psalm 50. Da geht die Tür auf. Alle sind versammelt und wer kommt rein? Wir haben gelesen in Vers 1, Gott, Gott, der Herr. Ein unglaublich ehrfurchtsgebietender Richter erscheint. Es ist Gott, Gott, der Herr. Auf Hebräisch steht hier El Elohim Yahweh. Das ist eine dreifache Nennung von Gott, von seinem Namen. Und so etwas kommt nur hier vor in der Bibel. Erleben wir sonst nirgends mehr. Eine einzigartige Gelegenheit, wo Gott als der unglaublich große Richter hereinkommt. Und man weiß, alle wissen, bevor dieser Richter auch nur den Mund aufmacht, um irgendwas zu sagen, der ist der wirkliche Richter. Diesen Richter umgibt eine unwahrscheinliche Aura. Und um das ein klein wenig vielleicht nachempfinden zu können, möchte ich euch ein kurzes Beispiel geben. Und zwar von einem, der auch einen dreifachen Titel hat. Und zwar ist das dieser Mann, der ist 1995 schon verstorben, aber er ist gerade in christlichen Kreisen ein sehr bekannter Mann gewesen. Und es ist Dr. Arthur Ernest Wilder Smith. Er studierte Chemie und Pharmakologie. Er hatte diverse Lehrstühle an europäischen und amerikanischen Universitäten inne. Und war auch als General, als Drei-Sterne-General für die NATO, als Drogenberater unterwegs und hat weltweit Vorträge gehalten und Programme entwickelt, um Drogenmissbrauch unter den Soldaten einzudämmen. Er hat auch ganz viele Bücher geschrieben, nämlich über 70 wissenschaftliche Publikationen. Er hat auf Deutsch geschrieben, er hat auf Englisch geschrieben. Er war ein Mann, der unwahrscheinlich großen Segen verbreitet hat. In viele Sprachen wurden die Sachen übersetzt, die er geschrieben hat. Und er hat ein unglaubliches Zeugnis hinterlassen für Jesus. Was es bedeutet, selbst als hochgradiger Wissenschaftler, als unwahrscheinlich intellektueller, kluger Kopf, mit Jesus zu leben und für ihn unterwegs zu sein. Und stellt euch vor, die Türe hier hinter mir geht auf, und er kommt rein. Was glaubt ihr, wer die Predigt zu halten hat? Was glaubt ihr, wer in unserem Gottesdienst etwas zu sagen hätte? Weil einer doch schon Doktor heißt. So ähnlich geht es hier mit Gott. Da kommt El Elohim Yahweh. Gott, Gott, der Herr, er erscheint als dieser Richter im Gerichtssaal. Ja, und wer ist da im Gerichtssaal noch außer ihm? Wir haben auch gelesen in diesem Psalm, oder besser gesagt, John hat es uns vorgelesen, dass er ruft, dieser gewaltige Richter, er ruft zu diesem Gerichtsprozess und er ruft vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Er ruft von Osten bis zum Westen. Er ruft von jung bis alt, von klein bis groß. Das heißt, alle Menschen sind hier bei diesem Prozess zusammen. Keiner hat eine Ausrede, dass er nicht kommen kann. Keiner kann sich drücken. Wenn Gott als Richter kommt, dann haben alle zu erscheinen. Und zwar ohne Ausnahme. Und wir haben auch in diesem Psalm gelesen, dass Gott von Jerusalem aus richten wird und regieren wird. Und viele Vorhersagen im Alten Testament, die sagen genau das, dass dieser Thronsaal, auch dieser Gerichtssaal, dass es Jerusalem ist. Es ist der zentrale Ort auf dieser Erde, geografisch gesehen, wo Gott schon erschienen ist und auch wieder erscheinen wird. Und das auch als Richter. Und Gott, er kommt als König seines Volkes, als des Volkes Israel. Und er kommt wunderbar, herrlich und strahlend. Es heißt in Vers 2, aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Also das ist da nicht einfach nur so ein Mensch, der zur Tür hereinkommt. Da kommt eine unwahrscheinlich gewaltige Herrlichkeit in diesen Gerichtssaal. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Ja, es ist unser Gott. Es ist der Gott seines Volkes, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und er steht dazu, zu seinem Volk. Er drückt sich davor nicht. Und er tut all das, was er zugesagt hat. Ist das nicht großartig, dass wir uns auf Gott verlassen können? Auch wenn mein Nachbar sein Versprechen nicht gehalten hat. Auch wenn mein Freund mich enttäuscht hat. Auch wenn vielleicht meine Frau mir untreu geworden ist. Bei Gott ist das ganz anders mit der Treue. Er ist anders. Er belügt uns nicht. Er betrügt uns nicht. Er hält sein Wort. Er steht zu seinem Wort. Und deshalb, weil Gott ist, der er ist, deshalb sind auch wir die, die wir sind. Merkt ihr schon, was für ein gewaltiger Unterschied da ist? Zwischen dem Richter und zwischen denen, die im Gerichtssaal erscheinen? Und genau deshalb kann dieser Gott auch nicht schweigen. Nein, er kann nicht länger schweigen, so heißt es hier. Die Zeit des Versteckens, die Zeit der zwielichtigen Geschäfte, die Zeit des Betrügens und Lügens, die ist vorbei. Und jetzt wird Klartext geredet. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Nein, Gott wird nicht länger schweigen. Genauso haben wir das gelesen hier im Psalm 50. Gott wird nicht länger schweigen. Interessant ist, wen Gott als Zeugen in diesen Gerichtssaal ruft. Er ruft nicht Menschen. Könnte er. Menschen haben viel gesehen und gehört und erlebt. Und er könnte Menschen als Zeugen rufen. Aber wie ihr das so wisst, zur Genüge, oh, wir Menschen, wir drehen manchmal die Wahrheit und wie wir sie drehen. Zum Vorteil, weil der andere unser Freund ist oder weil der andere unser Feind ist, dann geben wir noch extra eins obendrauf, auch wenn es nicht so viel sein müsste und so weiter. Wir sind keine so guten Zeugen, wenn es um die Wahrheit geht. Und deshalb ruft Gott hier jemand anderen. Er ruft nämlich Himmel und Erde als Zeugen an. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einem gewaltigen Bergmassiv. Ich nehme an, dass die meisten von uns das nicht kennen. Es ist der Nanga Parbat im Himalaya. Dieses Bergmassiv, 8125 Meter hoch, ist einfach nur gewaltig. Und er steht so ziemlich isoliert für sich und deshalb wirkt es umso gewaltiger und massiver. Und bei diesem gewaltigen Nanga Parbat, bei diesem Bergmassiv, da gibt es eine Stelle, an der jahrelang, jahrzehntelang kein Bergsteiger wirklich hochkam, weil die so schwierig zu klettern ist. Und diese Stelle, das ist die sogenannte Diamir-Flanke. Das ist das, was ihr hier so in der Mitte des Bildes seht. Da muss man irgendwie durch, wenn man zum Gipfel hoch will. Es gibt da kaum einen besseren Weg, als diese Flanke hochzusteigen. Und die ist sowas von schwierig, dass erst 1961 einer das geschafft hat, durch diese Flanke hochzusteigen. Und die hatte damals schon ihren Namen. Aber ein Teil von dieser Flanke, die wurde dann nach diesem Bergsteiger benannt. Und zwar ist das der Toni Kingshofer. Und Toni Kingshofer, er durchstieg diese Flanke und ein Teil von dieser Flanke nennt sich jetzt die Kingshofer-Wand nach Toni Kingshofer, weil er 1961 als erster Bergsteiger an dieser Passage durchkam und zum Schluss auf dem Gipfel stand. Das ist übrigens auf dem Gipfel des Nanga Parbat. Nein, ich war noch nie dort oben, aber oh, das wäre noch ein Traum. Da oben über den Wolken, es muss wunderschön sein. Ja, jetzt kommt's aber. Jetzt zeige ich euch mal andere Felsen. Und zwar, das ist ein Blick auf das alte Schloss in Baden-Baden. Und im Vordergrund seht ihr einen Teil von den Battert-Felsen. Die kann man auch vom Merkur aus sehr gut sehen, nach unten im Tal, wenn man da entlang fährt, die Battert-Felsen bei Baden-Baden. Ganz bekanntes Klettergebiet hier bei uns in der Gegend. Und die Dinger, die sind gar nicht so hoch. Die sind so zwischen 15 und 55 Meter, diese Battert-Felsen. Und ganz beliebt zum Klettern am Wochenende bei schönem Wetter von vielen Freizeitkletterern. Ja, was haben jetzt diese Felsen mit dem Nanga Parbat zu tun? Diese Battert-Felsen bei Baden-Baden. Nun, 1964, also 3 Jahre später, nachdem Toni Kingshofer den Nanga Parbat in dieser schwierigen Flanke bezwungen hat, also 3 Jahre später, da ist Toni Kingshofer an den Battert-Felsen bei Baden-Baden tödlich abgestürzt, verunglückt. Er wurde ins Krankenhaus nach Baden-Baden gebracht und ist dann dort seine Verletzungen erlegen. Ja, das ist vor genau 56 Jahren gewesen. Und das, was ich eigentlich zeigen möchte, ist, was für eine Geschichte können diese Felsen erzählen? Der Nanga Parbat, der erzählen kann, dass Toni Kingshofer 1961 als erster diese schwierige Passage geschafft hat. Was für eine Leistung. Und dann 3 Jahre später die Battert-Felsen in Baden-Baden, wo wir manchmal entlanglaufen am Sonntagsspaziergang, dass dieser wunderbare, großartige Bergsteiger tödlich verunglückt ist. Was könnten diese Felsen noch erzählen? Die haben ja nicht nur Toni Kingshofer erlebt. Die haben ja auch dich gesehen, wenn du da entlanggelaufen bist. Oder alle Leute, die da in Baden-Baden spazieren laufen oder ihrem Tagesgeschäft nachgehen, ihrer Arbeit nachgehen. Ja, unsere Erde und auch der Himmel, das sind wirklich unparteiische Zeugen. Die können genau das sagen, was sie gesehen haben. Die werden nicht mehr erzählen, keine Lügen. Die werden auch nicht weniger erzählen. Die werden genau das erzählen können, was sie alles gesehen haben. Ja, Gott ruft Zeugen an und er ruft Himmel und Erde auf als Zeugen in diesem Prozess. Und als erste Angeklagte in diesem Prozess, da ruft er, und das ist erstaunlich, er ruft sein eigenes Volk in den Gerichtsstand als Angeklagte auf die Anklagebank. Er sagt dann in Vers 7, höre mein Volk und ich will reden. Er spricht hier sein Volk an. Und bevor er sein Volk anspricht, gibt es noch mal so eine ganz kurze Bedenkpause. Als sich alle im Gerichtssaal versammelt haben, Denn es könnte ja die Frage auftauchen, ist das hier alles richtig, wie das hier zugeht? Gott als Richter? Ist er wirklich unparteiisch? Himmel und Erde als Zeugen? Passt das so? Und deshalb muss man sagen, ja, das passt so. In Vers 6 haben wir gelesen, und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit. Also der Himmel verkündigt nicht nur das, was er hier von uns Menschen gesehen hat, sondern auch, dass Gott gerecht ist und schon immer war. Auch das kann der Himmel bezeugen. Und dass Gott Richter ist, er selbst, ja, das ist richtig so. Gott, er taucht hier sowohl als Richter auf, aber auch gleichzeitig als Ankläger. Und der Himmel kann bezeugen, dass das richtig ist, dass damit kein Unrecht geschieht, dass damit nichts unter den Tisch gekehrt wird, dass da auch keiner benachteiligt wird, sondern nein, das ist alles vollkommen gut und richtig, dass genau so Gerichtsprozess geführt wird. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Versen, zu den Versen 7 bis 15. Und meine Frage ist, wer mag uns diese Verse vorlesen? Psalm 50, Verse 7 bis Vers 15. Bitte kurzes Video einschalten, kurz winken und dann kann ich Lukas...
Würde gern.
Okay, Undine, danke.
Versteht ihr mich gut?
Super.
So höre doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir. Israel, ich muss dich ermahnen. Ich bin Gott, ja, dein Gott bin ich. Nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an. Auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig dar. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden. Denn alle Tiere im Wald und Flur gehören mir ohnehin. Auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen. Alles, was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut. Würde ich je Hunger verspüren, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle. Esse ich etwa Fleisch von den Stieren, trinke ich den Blut von Böcken? Zeige Gott deinen Dank, das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm, dem Höchsten, abgelegt hast. Rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen.
Ja, danke schön, Undine. Ja, Gott ist hier bei dem ersten Anklagepunkt angekommen. Und das Erstaunliche, er klagt sein eigenes Volk an. Er muss hier gegen die auftreten, die zu ihm gehören. Und er kann hier auch nicht einfach nur neutral bleiben, denn er ist ja nicht nur der Vermieter von etwas, was er hier so einfordert. Er ist ja auch ihr Vater, oder? Gott hat ja seinem Volk in 5. Mose 6, Vers 4 und 5 zugerufen, höre Israel, ich, der Herr, ich bin's doch, dein Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Ich bin euer Vater, ich kümmere mich um euch. Und jetzt auf einmal muss dieser liebevolle Vater, auf einmal muss er als Richter auftreten. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schmerzhaft vor, wenn ich gegen meine eigenen Kinder aussagen müsste. Wenn ich meine eigenen Kinder auf die Anklagebank bringe. Oder wenn ich sogar noch Richter sein müsste in einem Prozess, wo ich weiß, da kommen sie gar nicht gut weg. Warum muss Gott richten? Es stimmt doch alles, oder, bei seinem Volk. Er sagt ja auch hier, nein, deine Schlachtopfer, da, alles gut, machst du richtig, so wie ich es angeordnet habe. Deswegen tadle ich dich nicht. Auch die Brandopfer und so weiter, wunderbar. Gottesdienst, wie er Gottesdienst feiert, super, perfekt, so macht man's. Aber es reicht nicht, bei Gott alles richtig zu machen. Und das ist eine Wahrheit, die uns wehtut. Es reicht nicht einfach nur, das Handwerkszeug zu kennen. Ja, so ein Gottesdienstablauf. Man betet am Anfang, dann singt man ein paar Lieder, dann kommt die Predigt und zum Schluss gehen alle heim. Das reicht bei Gott nicht. Denn Gott, er braucht nicht einfach nur einen schönen Gottesdienst. Denn Gott blickt ja tiefer. Wisst ihr, Gott sieht ja nicht nur, wie wir äußerlich Gottesdienst feiern. Gott sieht, wie wir innerlich Gottesdienst feiern. Ob unser Herz auch voll und ganz dabei ist. Und wir haben manchmal genauso ein falsches Bild von Gott wie auch Israel, wie sein Volk, dass wir meinen, wenn wir alles richtig machen, so wie Gott es angeordnet hat, dann passt es schon. Aber was ist dann der eigentliche Anklagepunkt? Was ist dann nicht richtig gewesen? Nun, Gott sagt es selber hier. Er sagt, weißt du was? Alles, was ihr habt, ihr lieben Israeliten, die ganzen Stiere, die Böcke, das Vieh und so weiter, alles, was euch umgibt, ihr meint, ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr mir davon ein kleines bisschen abgebt. Aber habt ihr das nicht alles von mir? Alles, was ich bin und habe, kommt von ihm. Es gibt auch so ein Lied. Und im Psalm 100, Vers 3, da spricht Gott höchstpersönlich und er sagt, erkennt, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und der Psalmschreiber sagt dann, er, Gott, hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide sind wir. Also wenn wir leben, also wenn wir wie die Schafe auf den Wiesen grasen, dann tun wir das auf einer fremden Weide, nicht auf unserem eigenen. Alles gehört Gott. Ist Gott denn abhängig von mir, von meiner Zeit, von meinem Besitz, von meinem Geld, von meinem Interesse an ihm? Oder ist es umgekehrt und ich bin abhängig von ihm? Ich denke, das ist genau der Punkt, weshalb Gott hier als Richter kommt. Denn die Israeliten haben sich verrannt an diesem Punkt. Sie haben gemeint, dass sie Gott einen Gefallen tun. Mit dem, wie sie leben, wie sie Gottesdienst feiern. Und dabei kann man Gott gar keinen Gefallen tun. Nicht so, auf diese Art und Weise. Als Mensch stehe ich immer, und das möchte ich gerne betonen, immer in der Bringschuld bei Gott. Wisst ihr, das ist so wie bei meinen Kindern, die machen mir auch Geschenke, wenn ich Geburtstag habe oder wenn Vatertag ist oder so. Aber alles, was sie zumindest derzeit so zu bringen haben, ja, wer hat denn das erwirtschaftet? Von wem haben sie denn das Geld bekommen dafür? Oder wer hat ihnen geholfen beim Basteln? Und wisst ihr, Gott geht es ganz ähnlich. Von wem kommt denn alles, was wir haben und was wir sind? Kommt es nicht von ihm? Also wenn ich vor Gott stehe, auch als frommer Christ, dann stehe ich vor Gott mit leeren Hosentaschen. Dann stehe ich vor Gott mit leeren Händen. Und das Einzige, was ich Gott bringen kann, und lasst es mich mal auch etwas scharf formulieren, das Einzige, was ich bringen muss, denn deshalb wird das ja hier so eingeklagt, das Einzige, das ist ein großes und dickes und fettes, also ein von Herzen kommendes Danke. Die letzten beiden Verse, die Undine gelesen hat, da sagt Gott, also was sollt ihr jetzt tun? Er sagt, opfert mir Dank. Er sagt nicht, opfert mir noch mehr Stiere und Schafe und was auch immer. Seid noch perfekter beim Gesetz halten und so weiter. Das sagt Gott nicht. Gott sagt, ich habe eine Sache, die ich unwahrscheinlich vermisse. Und es ist die wichtige Sache bei all dem, was ihr tut. Ich möchte, dass ihr von Herzen mir Danke sagt. Und das haben sie anscheinend vergessen. Wie kann man so etwas vergessen gegenüber Gott? Und genau deshalb muss Gott sein eigenes Volk, die Frommen, hier so anklagen. Wir haben letzten Sonntag ein Lied miteinander geübt. Ein kurzes Lied und ich habe euch das heute auch nochmal schriftlich mitgebracht zum Mitsingen. Und es ist so einfach, oder? Ja, Es ist äußerlich manchmal einfach zu singen, aber es ist manchmal so schwer, dass auch innerlich unser Herz mitsingt. Ja, ich mühe mich auch, dankbarer zu sein. Und ich möchte das nicht einfach nur aus mir heraus tun, dankbarer sein. Das kann ich auch gar nicht. Auch das muss Gott schenken. Diesen Willen, ja, ich will Gott dankbar sein. Ja, es gibt so vieles, wofür ich Danke sagen kann. Und dann darf ich das singen. Mit den Worten, aber auch mit dem Herzen. Und ich möchte das an dieser Stelle mit euch tun. Ich hoffe, ihr kennt das noch vom letzten Sonntag. Danke, 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 lieber Gott, wir danken dir. Und passt mal auf, bei dem ersten Vers, den wir dann singen danach, da kommt genau der Gottesdienst heute zum Ausdruck. Dass wir nämlich nicht Open Air feiern, sondern über Zoom, wegen dem Wetter. Und auch dafür können wir Gott von Herzen Danke sagen. Ich stimme das Lied mit uns an und ihr dürft gerne kräftig mitsingen. Danke, 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 lieber Gott, wir danken dir. Danke, 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 danke sagen wir. Lässt uns deine liebe Sonne scheinen, lässt auch mal die Regenwolken weinen. Danke, 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 danke sagen wir. Alles, alles dürfen wir dir sagen, Antwort gibst du uns auf unsere Fragen. Danke, 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 danke sagen wir. Ja, so einfach kann es sein. Und doch ist es manchmal eine Herausforderung, auch unsere Herzen zu dieser Dankbarkeit gegenüber Gott aufzurufen. Und wirklich von Herzen dankbar zu sein. Ich bin froh, dass dieser Psalm auch noch weitergeht. Und wer mag uns die nächsten Verse vorlesen? Die Verse 16 bis Vers 23.
Wenn niemand anders will, mache ich es gern.
Ja. Okay, Undine, du bist auch die Erste, die sich meldet. Dann tu das bitte.
Zu dem aber, der ihn missachtet, spricht Gott. Was sagst du überhaupt meine Gebote auf? Warum nimmst du die Weisungen meines Bundes immer wieder in den Mund? Gleichzeitig verabscheust du selbst jede Zurechtweisung. Ja, meine Worte wirfst du achtlos hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern verbündest du dich. Aus deinem Mund sprudelt Bosheit hervor. Und mit deiner Zunge knüpfst du ein Lügennetz. Wenn du mit anderen zusammensitzt, redest du schlecht über deinen Nächsten. Sogar deinen leiblichen Bruder bringst du in Verruf. Das alles hast du getan und bisher habe ich dazu geschwiegen. Da dachtest du, ich sei genau wie du, aber ich werde dich zur Rede stellen und dir dein Verhalten vor Augen führen. Bis dahin.
Bis Ende, Undine. Bis.
Ach, ihr, die ihr Gott vergesst, nehmt euch diese Warnung doch zu Herzen. Denn sonst werde ich euch zerreißen wie ein Löwe und dann kann euch niemand mehr helfen. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige.
Jawohl. Dankeschön, Undine. Ja, Gott als der Richter. Er kommt hier auch noch zu weiteren Angeklagten. Es ist nicht nur sein Volk, die Frommen, die auf der Anklagebank sitzen in Bezug auf fehlende Dankbarkeit. Es sind auch gottlose Menschen. Er spricht hier in Vers 16 zu den Gottlosen und er sagt, genauso wie auch zu den Frommen, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Ja, es sind Menschen, die gottlos sind, die ihr Leben leben, ohne dass es sie juckt, ob es Gott gibt und was er zu sagen hat. Solche Menschen gibt es und die kennen wir auch. Und auch sie werden eines Tages vor diesem höchsten aller Richter verantworten müssen. Auch Gottlose, auch Ungläubige natürlich auch sie verstoßen gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Reden. Und sie sind hier genauso angeklagt wie die Frommen auch. Sie tun brav, sie reden brav, sie meinen, dass das alles in Ordnung wäre. Sie benutzen sogar Gottes Wort dafür und doch scheren sie sich gar nicht drum. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit oftmals in unserem Leben, dass man sehr viel weiß, aber von dem, was man weiß, so wenig tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Vaterunser kann doch heute fast jeder, der in unseren Breitengraden lebt, oder? Und wie oft wird das auch manchmal dahergesagt, wirklich dahergeplappert und nicht getan und gelebt. Ich denke, es geht Gott an diesem Punkt genau um diesen Punkt. Ja? Wir nehmen sein Wort in unseren Mund, wir berufen uns auf seine Gerechtigkeit, auf seine Geradheit und so weiter. Aber letzten Endes richten wir uns gar nicht nach ihm. Und diese Gottlosen, Gott sagt auch zu ihnen, dass sie meinen, dass Gott so ähnlich wäre wie sie. Ja, so lala. Es wird bestimmt keine Rechnung geben für das, was man lebt. Ach, nach dem Tod ist alles aus. Ach, Gericht. Nein, das kann doch wohl nicht sein und so weiter. Also, und Gott sagt zu ihnen, du hast gedacht, ich sei so wie du. Aber du irrst dich. Ich bin nicht so wie du. So lala. Wisst ihr, die Schwaben haben so einen Spruch, die sagen, das passt schon. Das passt schon. Nein, bei Gott passt es nicht. Gott ist nicht so wie wir. Und Gott kommt hier als Richter und er bricht das Schweigen auch gegenüber diesen Gottlosen. Sie haben gedacht, oh, Gott ist so lange ruhig, hat so lange zugeguckt, den interessiert das gar nicht. Doch es interessiert ihn. Und wie? Es wird kein Auge zugedrückt. Und wenn er als Richter kommt, kann auch keiner verschwinden im Mauseloch, sondern die Quittung für gottloses Verhalten, sie wird kommen. Sie wird kommen. Und deshalb natürlich auch die Frage an diese zweite Anklagegruppe, die hier vor Gericht erscheinen, an diese Gottlosen. Was sollen sie tun? Nun, auch bei ihnen ist es so, dass es eine Sache gibt, die sie tun können und tun sollen, gemäß diesem Psalm 50. Und ich bin froh, dass dieser Gerichtstag noch nicht so da war, sondern dass es erstmal eine Warnung an uns ist und wir können auch heute noch umkehren von manchem falschen Weg. Also was ist zu tun? Was muss ich tun, um gerettet zu werden aus diesem Gericht? Wie kann ich vor diesem gerechten Richter bestehen? Das Interessante, Gott gibt auch diesen Gottlosen genau die gleiche Antwort wie auch den Frommen. Wir haben gelesen in Vers 23, opfere Gott Dank, bring Gott Dank. Ein herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön dafür, dass ich Gott nicht egal bin, dass er sich kümmert um mich. Ein Dankeschön auch dafür, dass er einen Weg der Vergebung und der Rettung sich ausgedacht hat und gemacht hat. Ein Dankeschön dafür, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich einfach das ganze Paket als Geschenk einfach annehmen kann, einfach Danke sagen kann. Danke, brauche ich, habe ich nötig. Ein Dankeschön auch dafür, dass ich dann durch Jesus neues und ewiges Leben erhalte. Was für ein Geschenk. Ein Dankeschön auch dafür, dass ich dann eben nicht mehr als Egoist weiterleben muss auf dieser Welt, andere verletze, Dummes anstelle, Dinge, die ich bereue, sondern dass ich mit Gottes Hilfe anders leben kann. Dass er da ist und mir hilft. Ein Dankeschön, dass ich nun für ihn leben darf und dass er nun eben nicht ein höchster Richter über meinem Leben ist, sondern ein barmherziger Vater, ein Retter, dass ich ihm so begegnen darf und dass Gott mein Leben überfließen lässt mit so viel Gutem. Was denkst du, das soll alles sein? Ja, so einfach ist es. Und auch wenn ihr das vielleicht schon mal gehört habt von mir, ich zitiere das immer wieder gerne, diese eine Bibelstelle aus Römer Kapitel 1, wo es heißt, Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Auch da geht es um Gericht, um einen Gott, der gerecht ist. Und da heißt es, vom Himmel herab trifft er alle Menschen, der Zorn Gottes, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Merkt ihr die Parallele zu Psalm 50? Man könnte meinen, das steht im gleichen Psalm geschrieben. Und dann sagt Gott hier an dieser Stelle, denn obwohl sie, die Menschen, schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihn ehren und ihm danken. Also merkt ihr, was das Problem der Menschen ist? Obwohl es klar ist, dass es den lebendigen Gott gibt, sind wir ihm Dank schuldig und bleiben ihm Dank schuldig. Wir wollen nicht ihm Dank bringen. Lieber danken wir uns selber oder wem auch immer, als dass wir zugeben, jawohl, alles kommt von Gott und es ist wunderbar, wie Gott alles macht. Und deswegen sagt dann auch der Paulus hier in Römer Kapitel 1 und damit auch Gott, stattdessen kreisten ihre Gedanken dieser gottlosen Menschen um Belangloses. Ihre Gedanken kreisten um Unfug, um Pillepalle, um nichts, um Belangloses, um Sachen, die es nicht wert sind, gelebt zu werden. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Und ist es nicht das, was wir immer wieder erleben in Bezug auf Menschen, die ohne Gott durchs Leben gehen? Dass so viele Dinge in unserer modernen Gesellschaft so aufgeklärt und zivilisiert wir sind, dass so viele Dinge sowas von kopflos und schräg und komisch laufen, völlig widersprüchlich und überhaupt nicht realistisch und wahr. Sie blieben unverständlich und es wurde schließlich in ihren Herzen finster. Und das ist furchtbar, wenn es in den Herzen finster wird. Äußere Finsternis ist eine Sache und die ist schon furchtbar. Aber innere Finsternis ist dramatisch. Ich komme zum Schluss. Der Dank in der Bibel ist das, was wir Gott als Antwort schuldig sind, wenn wir ihn am Werk sehen. Je mehr wir über Gottes Führung in unserem Leben nachdenken, umso mehr kommen wir zum Staunen darüber, was er für gute Pläne hat. Ist es nicht so? Und wenn wir denken, dann kommen wir eigentlich zum Danken. Ja, oft nicht automatisch, aber es sollte so sein. Und Dankbarkeit aus ganzem Herzen, sie bringt uns näher zu Gottes Vaterherz. Und es ist diese Dankbarkeit, die uns auch aus diesem Gericht als Sieger hervorgehen lässt. Wenn man sagen kann, der Angeklagte ist nicht schuldig. Er hat Gott Dank gebracht. Mit Jesu Hilfe. Es gibt ein Lied von Rinkhardt, ein altes Lied, und der besingt diese Dankbarkeit so. Er sagt, nun danket alle Gott, mit Herzen, mit Mund und mit Händen. Ja, dieser Dank gegenüber Gott ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Der umfasst uns komplett als ganze Menschen. Er umfasst unser Herz, er umfasst auch unseren Mund. Es kann nicht sein, dass wir als stumme Fische über diese Welt gehen. Wir müssen unseren Mund öffnen, auch mit dem Dank gegenüber Gott. Und dann wird unser Dank auch in unseren Taten sichtbar werden. Und wenn wir Gott Dankopfer bringen, nicht als Sonderleistung, damit wir Gott zufriedenstellen, sondern als etwas Selbstverständliches, als etwas ganz Natürliches und Normales, dann werden wir merken, wie Gott uns dann einlädt zu einem unglaublichen Festmahl an seinen Tisch, eine Dankesfeier. So jedenfalls sollten die Israeliten, Gottes Volk, damals im Alten Testament Dankopfer feiern. Das war ein Fest für die ganze Familie. Da wurde richtig aufgetischt, da wurde getafelt und gefeiert und da war man fröhlich. Und genau so stellt Gott sich Dank ihm gegenüber vor. Genau so stellt Gott sich Christen heutzutage vor. Nein, die brauchen keinen Alkohol, um fröhlich zu sein. Nein, die brauchen auch keine sonstigen Aufputschmittel, um fröhlich zu sein. Nein, sie brauchen ein dankbares Herz, um fröhlich zu sein. Und ich finde das interessant, und ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, bei meiner Predigt vor 4 Jahren, der Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat keine Predigt gemacht aus diesem Thema. Eine Predigt wäre wahrscheinlich zu trocken gewesen. Er hat ein Lied gedichtet. So sehr hat ihn dieses Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und ich würde mir wünschen, dass es auch heute wieder solche Lieder gibt, die genau diesen Aspekt von Dankbarkeit einfach singen, uns in die Herzen singen und uns damit erinnern, was wir gegenüber Gott schuldig sind, nämlich Gott Dank zu opfern. Wofür kann ich Gott dankbar sein? Und diese Frage möchte ich gerne an die ganze Runde geben. Und ich möchte einfach starten mit ein paar wenigen Dingen, wofür ich, Paul Schuster, dankbar bin. Nun, ich bin Gott sehr dankbar, dass ich eine theologische Ausbildung machen durfte, 3 Jahre Bibelschule in Brake. Diese 3 Jahre haben mich unwahrscheinlich geprägt. Nicht nur, dass ich da gutes Handwerkszeug gelernt habe, wie man so Gottesdienst macht und predigt und so weiter, sondern ich habe da auch Gott näher kennengelernt. In seinem Wort, in dem, wie er ist, auch wie er mein Leben geformt hat, vorher, damals und auch seitdem, bis heute. Ich bin Gott so dankbar für diese Zeit. Es ist ein großer Dank dafür. Und wenn ich an Brake denke, und ich bin immer noch mit der Schule verbunden, über den ehemaligen Verteiler, kriege einige Nachrichten mit, ich bin so dankbar. Dankbar, dass es diese Schule gibt, dass es diese kostbaren Menschen dort gibt, die Lehrer, die Mitarbeiter dort, die Schüler, die dort so viel lernen und dann in alle Welt gehen, in Missionen und Gemeinden überall und einfach mit dem Wunsch, ein Segen zu sein. Ein Dankeschön für Gott und für Menschen. Ich bin aber auch dankbar zum Beispiel, dass letzte Woche unser Noah auf dem Spielplatz in Sinsheim, der kletterte auf so ein Häuschen. Er ist von dem Dach runtergerutscht und er ist mit seiner Stirn auf einen Bagger gefallen. Von ungefähr so 1,80 Meter Höhe mit voller Wucht. Ich bin dankbar, dass er nur eine Beule davon getragen hat. Sie hat inzwischen alle Farben, gelb und grün und lila und wie auch immer. Aber wir sind froh, dass das nicht mehr war. Nicht mal eine Gehirnerschütterung, keine innerlichen Blutungen, kein Loch im Kopf. Es war einfach nur eine Beule. Wie dankbar kann ich sein, dass Gott so bewahrt hat? Denn wer hatte diese Situation in der Hand? Ich doch nicht. Auch mein Sohn hatte das nicht in der Hand und sonst auch keiner. Wer hat denn seine Hand darüber gehalten, dass nichts Schlimmeres passiert ist? Ich bin Gott auch dankbar für meine Ehe. Steffi und ich haben ein Ehemotto und ich möchte das hier zum Besten geben, weil es auch für mich eine Erinnerung ist und ich vergesse das auch. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Gott durch unser Vertrauen ehren. Das ist unser Ehemotto, das, was wir eigentlich immer noch leben möchten, ja auch heute. Wir möchten Gott ehren, indem wir ihm vertrauen, indem wir ihm Danke sagen. Und nein, das fällt uns nicht immer leicht. Nur weil wir Bibelschule gemacht haben, nein, wir sind auch Menschen aus Fleisch und Blut und auch wir brauchen seine Hilfe, dass uns das gelingt. Und ich bin Gott auch sehr dankbar für meine ganze Familie. Gott hat mich, hat uns überreich beschenkt. Ihr seht hier meine Eltern im Hintergrund rechts. Und Steffi, Naima, Noah, Micha, das ist vor 2 Wochen gewesen in den Pfingstferien, in der Pfalz, beim Wandern. Es ist etwas unwahrscheinlich Kostbares, so etwas erleben zu dürfen. Ich fühle mich geehrt, dass ich so eine Familie von Gott anvertraut bekommen habe. Nein, es ist nicht selbstverständlich, wirklich nicht. Ich sehe das als ein Riesengeschenk. Ja, und jetzt seid ihr dran. Wofür kannst du dankbar sein?